Interview mit Enrique Enriquez. Oder was uns Toffifee über das Schicksal lehren. Oder wie man mit den Vögeln spricht. In diesem Buch hast du mich oftmals gegen Astrologie, Tarotkarten und andere Horoskope wettern hören. Dabei bin ich gar nicht gegen diese Werkzeuge an sich. Viele Horoskope bringen eine reiche kulturelle Vergangenheit mit sich und sind konzeptuell wunderschön erdacht. Das, wogegen ich mich ausspreche, ist die nicht fundierte Autorität, die solchen Orakeln oftmals zugesprochen wird. Also der Gedanke, dass solche Orakel sich externer höherer Mächte bedienen, die dann Antworten und Hilfestellungen geben können, die sich über das menschliche Maß erstrecken. In meiner Arbeit als Coach habe ich tatsächlich häufig verschiedene Orakel benutzt, um meinen Klienten zu neuen Einsichten zu verhelfen. Der Ansatz dabei ist aber keiner, der dem System bestimmte Kräfte zuspricht, sondern es ist vielmehr so, als würde ich dem Klienten mit Hilfe des Orakels einen Spiegel vorhalten. Oder vielleicht eher, als würde er sich mit Hilfe des Orakels selbst Zutritt zu einem ganzen Spiegelkabinett verschaffen, indem er seine Situation aus einer Vielzahl neuer Blickwinkel betrachten kann. Ich sehe also durchaus den Mehrwert in der reflektierten Nutzung von Orakeln. Sogar so sehr, dass ich mir manchmal selber die Karten lege, um mich einem Problem mit einer neuen Sichtweise zu nähern. Das ist nämlich genau der Nutzen von Orakeln. Sie funktionieren als eine Art Zufallsgenerator externer Stimuli, zum Beispiel in Form einer zufällig gezogenen Orakelkarte, die wir dann mit Hilfe unserer Mustererkennungsnatur an unsere vorliegende Situation zu koppeln versuchen. Gerade weil diese Stimuli absolut zufällig generiert werden, müssen wir in diesem Prozess neue Verknüpfungen legen. Sagen wir, ich frage mich, was ich studieren sollte. Medizin oder Philosophie? Medizin, sagt mir die eine Hälfte meiner Freunde, da verdienst du mehr Geld. Philosophie, sagt die andere Hälfte, das ist mehr dein Ding. Ich ziehe eine Tarotkarte. Der Tod. Fuck, okay, neue Karte. Der Narr. Okay, denke ich jetzt, wie verhält sich diese Karte zu meinem Problem? Abgebildet ist ein junger Mann auf Reisen. Vielleicht ist das die bessere Option? Erstmal ein Jahr reisen? Plötzlich eröffnet sich mir eine Option, an die ich vorher nicht gedacht habe. Vielleicht mache ich das auch wirklich. Aber dann eben nicht, weil die Karten es mir vorhergesagt haben, sondern weil ich durch sie einen neuen Lösungsansatz auf ein altes Problem gefunden habe. Es könnte auch sein, dass ich denke, der Narr, ein Künstler, ein Entertainer, eine Art Clown. Vielleicht studiere ich weder Philosophie noch Medizin, sondern Theater. Ich werde Entertainer. Und wieder hat sich ein neuer Lösungsansatz gefunden. Oder ich denke, der Narr, ein Freigeist, ein Denker, das passt eher zu Philosophie. Und dann merke ich, dass ich dem Gedanken eigentlich gar nicht so abgeneigt bin und es eigentlich nicht besonders schade fände, nicht Medizin zu studieren. Wieder löse ich mein Problem über den zufällig generierten neuen Blickwinkel mit Hilfe eines Orakels. Dir ist vermutlich klar, dass das Beispiel mit jeder Karte und jedem Problem funktioniert oder auch mit jedem anderen Orakel. Nur sind wir so gut darin, Muster zu finden, dass wir uns beim Tarotlesen im Nachhinein selber davon überzeugen, dass nur diese eine Karte gepasst hätte, dass ihr Erscheinen Schicksal war, dass die Karten wirklich eine höhere Autorität besitzen. Wer sich solchen Gedanken hingibt, begeht wieder die Transcendental Choice, den Fehler, sich selbst glauben zu machen, dass ein bestimmtes Orakel wirklich eine externe Macht besitzt, anstatt sich daran zu erinnern, dass es sich dabei um ein zwar magisches, aber nicht übernatürliches Spiel mit dem eigenen Geist und dem menschlichen Interpretationsvermögen handelt. Hier ist eines meiner liebsten Orakel, welches ich vor allem im Frühling und Sommer fast jeden Tag bei meinem morgendlichen Spaziergang benutze. In Amsterdam, im Park bei mir vor der Tür, lassen sich jedes Jahr viele Elstern nieder. Es gibt einen alten englischen Reim, der besagt, dass die Anzahl der gesichteten Elstern oder alternativ Krähen, aber ich mag Elstern lieber, uns die Zukunft offenbart. One for sorrow, two for joy, three for a girl, four for a boy, five for silver, six for gold, seven for a secret never to be told, eight for a ring, nine for a kiss, ten for a bird you don't want to miss. Es gibt eine Reihe von Variationen auf diesen Reim, aber der Grundgedanke ist immer derselbe. Je nachdem, wie viele Elstern du siehst, weißt du, angeblich, was dich erwartet. Siehst du zwei Elstern? Glück gehabt, da kommt Freude auf dich zu. Siehst du sechs Elstern? Gold. Welche Art von Gold das wohl sein mag? Siehst du nur eine Elster? Dann such besser noch nach einer zweiten. In unserem modernen Ansatz zur Arbeit mit Orakeln drehen wir den Prozess um. Statt bei einer Elster zu denken, oh nein, mich erwartet Sorge, nutzen wir die Anzahl Elstern als zufällig generierten Stimulus, um unsere momentane Reaktion zu reflektieren. Welche Sorgen beschäftigen uns gerade? Und was können wir dagegen tun? Oder bei sieben Elstern, welches Geheimnis tragen wir mit uns? Wäre es besser, wenn wir es lüften würden? Vermuten wir ein Geheimnis bei anderen? Sollten wir sie darauf ansprechen? Je nach Situation interpretieren wir dasselbe Resultat unseres Orakels anders und nutzen es so als Sprungbrett, um uns unseren Gedanken, Überzeugungen und Sorgen auf neuartige Weise zu nähern. Es gibt einen Mann, Enrique Enriquez, der besonders viel über das reflexive Potenzial der Orakel weiß. Im Folgenden teile ich mit dir einen Auszug aus unserem sehr langen, sehr merkwürdigen, sehr tiefgründigen, glaube ich zumindest, Austausch per E-Mail. Der Mann, der mit den Vögeln spricht. 2019 oder 2011 oder 2013, vielleicht auch 2023, New York, USA. Wahrscheinlich. Mittwochmorgen. Im Park steht ein Mann, auf seinem Kopf trägt er einen Fedora und es ist ein schöner Zufall, dass Fedora und Feder fast gleich klingen und dieser Mann weiß, dass man schönen Zufällen schöne Bedeutungen zusprechen darf. Auf seinem Schnabel eine Brille, ein Glas rund, das andere quadratisch. Er hat vergessen, ob das linke oder rechte Glas rund oder quadratisch ist. Aber das macht nichts, denn er weiß, dass links und rechts, genau wie du und ich, manchmal ihre Plätze tauschen. In der einen Hand hält er ein Loch. Um das Loch herum befindet sich eine Postkarte. In seiner anderen Hand hält er ein zwitscherndes Holz. Er spricht mit den Vögeln und die Vögel sprechen zurück. Der Mann hört zu. Er interpretiert. Er geht nach Hause. Wo er stand, bleibt ein Loch zurück. Ein Wirbelwind aus blau-weiß glänzenden Federn trägt es mitsamt seiner Postkarte davon. 1. Januar 2020. Ich schreibe: Lieber Enrique Enriquez, danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen. Kennen wir uns, handelt, wie bereits erwähnt, von der Anwendung von Cold-Reading-Techniken, um eine authentische Verbindung mit unseren Mitmenschen aufzubauen. Ich bin neugierig. Wie definierst du Cold-Reading? Und was sind die Grenzen des Cold-Reading? Liebe Grüße aus Amsterdam, Timon. 1. Januar 2020. Enrique Enriquez schreibt: Hallo Timon. Wenn ich dem anderen meine leere Hand zeige, wird er sein eigenes Schicksal in den Linien meiner Handfläche lesen. Heraklitus schreibt, dass das Orakel von Delphi weder offenbarte noch verschleierte, sondern dass es schlichtweg Zeichen gab. Wir sind als Orakel in unsere eigenen Stimmen verliebt. Wenn wir endlich ein für allemal still sein könnten, würden wir merken, dass die Stille nicht lange leer bleibt. Sobald wir uns zurückziehen, füllt unser Gegenüber die Leere. Ein Zeichen zu geben bedeutet, ein undurchsichtiges Objekt anzubieten, das von jedem Blickwinkel aus durchleuchtet werden kann. Orakel limitieren sich selbst, weil sie stets versuchen, richtig zu liegen. Erst wenn wir falsch liegen, kreieren wir neuen Raum. Um ein Orakel als generierenden Prozess zu verstehen, als die Eröffnung eines Raums, in dem nicht rationale Antworten zu unerwarteten Intuitionen führen, müssen wir Poesie kultivieren. Eine Welt ohne Poesie wird reduziert auf den Tanz zwischen Schwindler und Angeschwindeltem. Wir machen aus allem einen Spiegel. Deshalb bevorzuge ich die Undurchsichtigkeit. Ich schalte das Licht aus und warte, dass mein Gegenüber es wieder anschaltet. Denn um das Licht wieder anzuschalten, muss mein Gegenüber zuallererst realisieren, dass es Klarheit braucht. All my best, E.E. In meinem Zimmer hängt ein Bild. Hängt ein Spiegel, hängt ein Bild. Hängt ein Spiegel, hängt kein Bild, steht eine Wand, steht ein Spiegel. Neben der Wand ein Bücherschrank, ein Spiegel. Neben dem Bücherschrank eine Tür, neben der Tür ein Lichtschalter. 10. Januar. Ich schreibe: Lieber Enrique, danke für deine Antwort. Dazu habe ich zwei Gedanken. Erstens, wenn wir still bleiben, wird die Stille sicher gefüllt. Sind Orakel demnach falsch benannt? Seine Wurzeln hat der Name im Lateinischen orare, sprechen. Zweitens, wenn wir als Orakel daneben liegen, bringen wir unser Gegenüber dazu, einen Prozess der Übersetzung anzugehen. Wenn wir richtig liegen, wird die Information 1:1 aufgenommen und akzeptiert. Liegen wir falsch, muss unser Gegenüber selber nach Bedeutung suchen und die falsche Information für sich passend übersetzen. Übersetzung ist der Grundstein von Inspiration und Kreativität. Gute Gedanken aus Amsterdam, Timon. 11. Januar. Enrique Enriquez schreibt: Hallo Timon. Das Orakel spricht, aber es ist eine undurchsichtige Stimme. Die Unergründlichkeit des Orakels bringt den Fragenden dazu, selber Bedeutung zu finden. Es ist dieser Prozess der Bedeutungsfindung, der wertvoll ist, nicht das Resultat. Stille ist eine Eigenschaft der Sprache. Ich verstehe Stille nicht nur als die Abwesenheit des Wortes, sondern auch als einen Rückzug. Poesie ist nicht an Sprache gebunden. Du hast richtig erkannt, dass poetisches Wissen nicht 1:1 als Information übertragen wird. Ich weiß selbst meistens nicht, was ich eigentlich meine und hoffe, dass mein Gegenüber es mir verrät. Vor einigen Jahren fing ich an, Menschen, die mich kontaktierten, Nachrichten mit Vogelgeräuschen zu schicken. Dafür benutze ich Vogelstimmen, kleine Artefakte aus Holz und Metall, die das Zwitschern eines Vogels imitieren. Das alles hat mit meiner Obsession rund um die sogenannte Sprache der Vögel zu tun. Eine poetische Legende, die ich seit 20 Jahren verfolge. Meine Vogelstimmen sind der direkte Ausdruck dieser Legende. Ich nehme diese Stimmen auf und schicke sie jedem, der mich während dieses Tages kontaktiert. Manchmal bekomme ich: This is exactly what I needed to hear today. Oder: Wenn ich deine Vogelstimmen bekomme, weiß ich, dass alles in Ordnung sein wird, zurück. Manchmal hören Menschen aber auch ganze Nachrichten oder die Stimmen ihrer Verstorbenen in meinem Vogelgezwitscher. Einmal schrieb mir jemand, dass er meine Vogelstimmen im Notfallsaal des Krankenhauses hörte, als er wiederbelebt wurde. All my best, E.E. Einmal sprach eine Elster zu mir. Geh heute Abend spazieren, sagte sie. Geh an die frische Luft. Eigentlich, sagte sie. Chip, 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 chip. Aber der Rhythmus ihrer Worte, die gefundene Bedeutung, waren für mich eindeutig. Geh heute Abend spazieren. Geh an die frische Luft. Die Sprache der Vögel wird nicht gesprochen, sondern gehört. 22. Januar. Ich schreibe: Enrique, nochmal zu meiner vorigen Frage. Hast du Tipps für meine Leser, wie sie den Prozess des Orakels nutzen können, um sich selber zu lesen? 22. Januar. Enrique Enriquez schreibt: Birdvoices.mp3. Recorded Wednesday morning, Central Park. 23. Januar. Ich schreibe: Thank you. I love your bird voices. This is just what I needed to hear today. 23. Januar. Enrique Enriquez schreibt: Timon, sag deinen Lesern, es würde uns allen gut tun, eine Beziehung zum Unsichtbaren aufzubauen. Nicht nur, um es sichtbar zu machen, sondern auch, um es in seiner Unsichtbarkeit zu akzeptieren. Die Beziehung zum Unsichtbaren ist eine indirekte Beziehung über die Welt der Formen. Formen haben einen emotionalen Einfluss auf uns, sogar dann oder gerade dann, wenn wir ihn nicht in Worte fassen können. Formen sind nicht dasselbe wie Bilder. Bilder sind die Stimme der Formen. Mit Bildern meine ich jede tastbare Erfahrung. Ein Bild, eine Frucht, ein Teil des Bürgersteigs, dessen wir uns plötzlich bewusst werden, weil wir einem Riss im Asphalt ausgewichen sind. Wenn wir der Stimme der Formen unsere Aufmerksamkeit geben, können wir anfangen, die Welt als Text zu verstehen. Wir werden der Ursprung des Orakels. Wir erlegen der Welt um uns herum symbolische Bedeutung auf. Wir brauchen uns nicht länger auf ein externes Werkzeug zu verlassen, weil durch uns alles zum Symbol werden kann. All my best, E.E. Ein Spiel mit dir selbst. An wie vielen Orten kannst du in deinem Leben die Zahl 23 finden? Ich lebte im Haus Nummer 32. 23 umgekehrt. Ich komme regelmäßig an Gate 23B an und fliege oft genug von 23C ab. B ist der zweite, C der dritte Buchstabe im Alphabet. Mein Name hat 5 Buchstaben. 2 und 3 sind 5. Um 23.23 Uhr wünsche ich mir was. Im Kino suche ich uns Platz 23 und 24 aus. Oder Reihe 3, Platz 2, oder Reihe 2, Platz 3, oder, noch besser, Reihe 5, Platz 2 und 3. Meine Hotelzimmertür, 23. Eine Toffifee-Packung hat 23 Löcher. Was lehrt uns das über das Schicksal? 14. Februar 2020. Enrique Enriquez schreibt: Timon, zwei Menschen blicken auf einen Knoten. Der eine möchte heiraten, der andere möchte fort. Der erste sieht einen Segen, der zweite einen Fluch. Erst wenn ihre Blicke sich kreuzen, verstehen wir das gesamte Wesen des Knotens. Das Orakel der Zukunft wird jemand sein, der in der einen Hand einen Locher, in der anderen Hand einen Stapel weißer Karten hat. Wenn eine Person kommt und nach Antworten sucht, stanzt das Orakel ein Loch in eine Karte und gibt sie der Person, ohne ein Wort zu sagen. Wenn ein Orakel ein undurchsichtiges Objekt ist, dann ist in diesem Fall die Karte das Undurchsichtige. Das Loch erlaubt es der Person, hindurchzublicken, to see through. Trou ist das französische Wort für Loch und trouver bedeutet finden. Ein französisches Wort für Karte ist Lame, welches ein Doppelleben als Lame, die Seele, führt. Ein Loch in die Karte zu stanzen ist, durch die Seele zu blicken. All my best, E.E. Brückenrestaurant, Autobahn nähe Bremen. Auftritt abgeschlossen, Pause auf dem Nachhauseweg. Als wir die Raststätte verlassen, fällt unser Blick auf einen gläsernen Automaten. In roten Lettern auf beigem Untergrund steht Solta. Hinter der Scheibe eine Puppe mit starrem Gesicht, vergilbtem Turban auf dem Kopf und einer angeschlagenen Kristallkugel auf dem Schoß. Dazu ein Versprechen. Offenbart die Zukunft für nur 1 Euro. Die Münze klickt, Gewinde klappern, In der Kristallkugel flackert ein Licht. Ein Kärtchen fällt unten am Automaten heraus. Ich entfalte mein Horoskop und verstehe kein Wort. Der Text ist auf Italienisch. 3. März 2020. Enrique Enriquez schreibt: Hallo Timon, schön von dir zu hören. In Lower East Side gibt es auch so eine Wahrsagemaschine. Direkt vor dem Gem Spa, einem miesen kleinen Lädchen, das Zigaretten und Illustrierte verscherbelt, welches aber berühmt ist, weil Ted Berrigan, der bekannte Poet, direkt davor auf dem Bürgersteig Versammlungen abhielt und mit seinen Jüngern über Poesie sprach. All my best, I.I. 4. März 2020. Enrique Enriquez schreibt: Vielleicht hat so ein Automat einen Vorteil gegenüber dem menschlichen Orakel oder dem Cold Reader. Nämlich, dass der Suchende nicht auf eine Erklärung wartet, sondern den Akt des Entschlüsselns, der Sinnsuche, einfach akzeptiert. Der Stimme des Orakels wohnt Poesie inne. Sie konstruiert Bedeutung. Der spanische Philosoph Maria Zambrano schrieb, dass die Frage immer philosophisch, doch das Finden immer poetisch ist. Orakel basieren auf Zufall. Früher oder später wird eine zufällige Konfiguration der Welt der Formen uns beinahe wundersam erscheinen. Die Autorität, die wir in solchen Momenten dem Orakel zuschreiben, ist der einzige Unterschied zwischen einem Orakel und Poesie. All my best, I.I. Mitte März 2020. Alle Shows abgesagt, alle Reisepläne aufgegeben, eine Krankheit geht um die Welt, ich sitze auf meinem Balkon und mache mir Sorgen. Auf dem Kirchdach gegenüber sitzt One for Sorrow, eine einzelne Elster. Mein Blick fällt auf ein Stückchen Papier auf dem Tisch. Bei näherer Betrachtung eine Postkarte mit Loch. Ich schaue noch genauer hin. Ein Loch mit Postkarte drumherum. Ich schaue noch genauer hin und blicke hindurch. Auf dem Vordach der Kirche erblicke ich lachend eine zweite Elster. Im Park hinter dem Haus fangen sich Sonnenstrahlen in einem blau-weiß glänzenden Wirbelwind aus Federn.